Hallo Enos,
Hallo Andi.
Schön, dich hier in diesen uralten Gemäuern unserer schönen Stadt begrüßen zu dürfen. Du hast dich für die kommende Saison für uns entschieden. Warum?
Also erstmal bin ich ja schon ein bisschen rumgekommen, ne? Und dann ist es immer mir jetzt in meinen späten Jahren der Karriere wichtig, dass ich irgendwo einen soliden, professionellen Standort finde, wo ich spielen kann, wo ich weiß, dass erstmal abseits vom Sportlichen auch in der Organisation alles stimmt, ne? Und dass da dass einfach eine professionelle Organisation ist, ne? Und man da jetzt nicht Kopfschmerzen abseits des Feldes irgendwie hat. Und da ihr ja ein Traditionsstandort seid im deutschen Basketball, habe ich natürlich schon immer einiges über euch gehört. Stefan Schmidt ist ein sehr guter Freund von mir. Der hat immer nur von den höchsten Tönen von Trier gesprochen, unter anderem. Da war das erstmal für mich gar kein Thema. Da wusste ich, dass ich mich hier auf den Teil auf jeden Fall verlassen kann. Dann habe ich gute Gespräche mit Marco geführt. Beziehungsweise erstmal mit Thomas und mit Jonas. Marco hat mich gebeten, erstmal mit den beiden zu sprechen. Das hat mir einfach sehr zugesagt. Ich denke, die Philosophie von Marco ist sicherlich selten, sehr speziell. Aber ich denke, dass das am Ende des Tages das ist, was es braucht, um erfolgreich zu sein. Auch wenn man das vielleicht dann manchmal im Training oder in manchen Phasen dem Spieler das dann ein bisschen zu viel sein mag. Aber ich weiß, dass das ist, was es braucht, um erfolgreich zu sein. Und das ist genau das, was ich gesucht habe, was ich die letzten Jahre so nicht hatte, wirklich. Diese Philosophie, wo ich auch dahinter stehen kann und ich selber sein kann. Ja, und das erhoffe ich mir von Markus' Philosophie.
Mhm. In deiner Karriere hast du schon auf vielen verschiedenen Basketballparketts gespielt. An welche Zeit erinnerst du dich am liebsten? Und warum vor allem?
Ja, es hat alles so seine Vor- und Nachteile gehabt, sage ich mal. Natürlich war Amerika eine Riesenerfahrung, ne? Einfach weil Basketball einen ganz anderen Stellenwert hat, weil es da einfach die Umstände, da kann kein Erstligaprogramm, glaube ich, mithalten mit dem Standard, der da für mich zumindest an meiner Uni so vorhanden war. Das ist natürlich was Besonderes gewesen. Dann prägend war für mich die 2 Jahre in Hamburg. Davor hatte ich das Gefühl, war ich immer sehr missverstanden, weil ich schon noch von meinen Emotionen mich leiten lasse auf dem Feld. Und dann, das wurde dann immer so als schwierig angesehen. Dabei ist das gar nicht so. Ich will einfach nur gewinnen. Ich will einfach alles tun und gewinnen. Wenn dir etwas wichtig ist, dann bist du halt ein bisschen emotional. Das wird aber fehlverstanden von Leuten, denen es nicht so wichtig ist. Und in Hamburg wurde das so gefeiert, meine Art und Weise. Und dann wurde das so ein bisschen, ne, mein Charakter ins richtige Licht mal gerückt. Deswegen war das sehr wichtig. Und dann besonders das erste Jahr in Tübingen war ein gutes Jahr für mich. Erstmal unter Sascha Natschwey zu spielen, der hat mir viel beigebracht. Sascha ist ein super Mensch, super Trainer, kann einem super viel beibringen, da habe ich viel gelernt. Und danach auch das Jahr unter Schorsch Kempf, der mich dann das erste Mal wirklich die 4 hat spielen lassen und mich so Basketball hat spielen lassen, wie ich denke, dass ich es auch kann. Das war sicherlich dann auch ein prägendes Jahr für mich.
Im Jahr 2011 gewann dein Uni-Team, die UConn Huskies, die NCAA Division One Championship. Was sind deine Erinnerungen an diesen Sieg und vor allem für Leute, die es nicht so genau wissen, was ist die Division One in der NCAA?
Ja, ist die höchste College-Liga. Da gibt es natürlich Division 1, Division 2, Division 3 und so weiter. Ist die höchste College-Liga. Das ist dann auch die ist riesig, die ist dann immer noch in so Divisionen unterteilt sozusagen. Ne? Wie man sich hier die Pro B in Nord und Süd vorstellt. Nur, dass es da, lass mich lügen, 30, 40 Divisionen gibt. Ich weiß es gar nicht genau. Also sehr viele Teams. Aber Division 1 ist halt die Liga, wo regelmäßig die ganzen NBA-Spieler auch raus hervorgehen. Erstmal, um das vielleicht klarzustellen. Hat da einen riesen Stellenwert, ist da sehr, sehr hoch angesehen, teilweise höhere Einschaltquoten als NBA-Spiele. Wird überall auf ESPN, Primetime, 18 Spiele von uns in der Saison übertragen worden. Und dann Championship war in Houston vor 74.000 Leuten in einem Footballstadion.
So, und nicht schlecht.
Um das mal so in Perspektive zu setzen. Und die Erinnerungen an den Sieg sind schön. Ist natürlich ein unbeschreibliches Gefühl, auch wenn ich nicht gespielt habe, aber trotzdem unbeschreibliches Gefühl. Geile Party danach, eigentlich eine Woche Party danach auf dem Campus. Jeder kennt das so ein bisschen aus Filmen, wie das an so Universitäten abgeht. Und ganz so schlimm war es dann nicht, aber es war schon eine amüsante Woche.
Glaube ich dir. Die NCAA ist also sozusagen eine College-Liga.
Genau.
Im Grunde genommen.
Ja, genau.
Frage, welche Unterschiede gibt es zwischen der NCAA und den hiesigen Profiligen?
Ich würde mal allgemein Basketball Amerika mit Europa vielleicht da vergleichen. Und ich denke, dass es in Europa wesentlich so skillbasierter ist, mehr Fähigkeiten, mehr Wert auf die Fähigkeiten, ne? Und auch die Spielintelligenz und das Team zusammenspielen gelegt wird, wohingegen in Amerika doch eher die individuelle Fähigkeit des 1 gegen 1 Spielens oder die Athletik im Vordergrund steht. Ne? Ich denke, es kommt nicht von ungefähr, dass man immer sagt, dass Europäer eine bessere Grundausbildung haben im Basketball. Dafür ist es, was das 1 gegen 1 Level angeht oder das individuelle Level, ne? Einfach in Amerika ein bisschen höher. Ja. Und ich denke auch, dass mittlerweile hier in Europa physischer gespielt wird, einfach von den Schiedsrichtern her. Ich denke, in der NCAA kommt es darauf an, wo man ist. Bei uns ging es damals in den alten Big East auch noch sehr gut zur Sache physisch, das war dafür bekannt. Aber mittlerweile wird das in Amerika alles ein bisschen weicher. Gerade wenn man sich da auch die NBA oder so anguckt, denke ich, da ist viel mehr abgepfiffen mit Fouls. Und ich denke, da wird in Europa wesentlich physischer gespielt.
Was ist dein schönster Sportmoment und was ist deine größte Niederlage im Sport?
Ich denke, der schönste Sportmoment war klar damals der Sieg der Meisterschaft. Ne? Ich meine, die besten Spieler der Welt haben das nicht erlebt. Ne? Du hast im Grunde, hat jeder Spieler 4 Jahre die Chance, das zu erleben, weil du dann nicht mehr College spielen darfst. Und allein die Wahrscheinlichkeit, da dabei zu sein, egal wie gut du bist, ist schon so gering. Und das ist schon etwas, das ist ein Once-in-a-Lifetime-Ding. Ne? Das, das ist unglaublich. Die größte Niederlage... Schwierig, ich kann mich nicht so an einen so. Ich habe leider zu wenig Playoffs gespielt, um irgendwie richtig so einmal irgendwo ausgeschieden zu sein, was dann so richtig wehgetan hat. Ich kann mich an ein Spiel mit Hamburg erinnern, wo wir wirklich unterbesetzt nach Crailsheim gefahren sind und den Sieg brauchten, um unsere Playoff-Träume noch so am Leben zu erhalten und dann wirklich da ein sehr gutes Spiel gemacht haben und es auch in der Hand hatten, aber dann ganz knapp am Ende verloren haben. Und so, da hatten wir eine sehr gute. Teamgefüge auch, wo jeder für jeden da war, so dieses Zusammensein und so, und das hat sehr wehgetan damals, weil es so wirklich so against all odds war, ja.
In deiner Karriere, gibt es da etwas, was du nachträglich anders machen würdest?
Bin ich eigentlich kein Fan von. Ich meine, sicherlich könnte man jetzt sagen, ich hätte vielleicht mal ein bisschen mehr Geduld haben sollen bei manchen Vereinen zu beginnen und nicht immer so viel auf einmal wollen sollen von mir selber, aber wären die Dinge nicht so passiert, wie sie passiert sind, wäre ich jetzt nicht der Mensch, der ich jetzt bin. Und ich bin sehr zufrieden mit dem Menschen, der ich jetzt bin. Von daher würde ich das eigentlich wahrscheinlich genauso machen.
Du stammst aus einer Sportlerfamilie. Mhm. Inwiefern hat dich die Basketballkarriere deines Vaters geprägt?
Sowohl Vater als auch Mutter, ja. Beide haben ja gespielt. Meine Mutter dann ein bisschen weniger nach Geburt natürlich und meine Geschwister kamen dann klar. Aber komplett. Ich bin in der Halle aufgewachsen. Es gibt... Interview von meinem Vater, früher vom SWR Sport oder so, wo ich nicht mal in einem Jahr irgendwie auch schon am Basketball spielen bin. Mein Laufstall stand in der Halle bei meiner Mutter beim Training. Also mein erstes Wort war Ball. Ich weiß nicht, das geht glaube ich nicht mehr. Also ich bin komplett damit aufgewachsen. Schöne war, meine Eltern haben mich nie zum Basketball gezwungen. Ne? Das ist, ich konnte immer machen, was ich wollte. Aber ich bin da einfach reingeboren. Ne? Das,
ja, klar.
Das ist wirklich, viele sagen immer, ja, der Sport ist mein Leben. So,
Susanne, ja. Reingeschnuppert, richtig, festgeklebt.
Richtig, ja. Es ist wirklich mein Leben. Ne? Ich bin halt wirklich in den Hallen aufgewachsen.
Mhm. Du bist schon seit einiger Zeit in den höchsten deutschen Spielklassen unterwegs. Wie schätzt du das diesjährige Gladiators-Team ein? Und wie siehst du die allgemeine Entwicklung der deutschen Basketball-Ligen? Die hast du ja gerade eben schon mal so ein bisschen diskutiert.
Erstmal zu der Entwicklung der deutschen Basketball-Ligen. Ich denke, die Pro A entwickelt sich sehr gut. Ich denke, die Pro A wird wirklich stärker von Jahr zu Jahr, muss ich sagen. Die Entwicklung in der BBL finde ich nicht ganz so gut, muss ich sagen. Da wird irgendwie immer mehr eingedeutscht und weniger auf Eigengewächse deutsche Spieler gesetzt. Und ich habe das Gefühl, deutsche Spieler kriegen weniger Chancen irgendwie in der BBL. Jetzt gar nicht auf mich bezogen. Ich bin da, denke ich, raus aus der Diskussion. Aber... einfach allgemein betrachtet, ne, finde ich da die Entwicklung in der BBL gerade geht in keine gute Richtung. Man sieht es auch immer, die Top-Spieler verlassen Deutschland immer mehr und immer mehr Leute werden eingebürgert, um halt irgendwie deutsche Spieler zu haben, anstatt auf Eigengewächse zu setzen. Und deutsche gute Spieler, die BBL spielen könnten, bleiben in der Pro A, weil sie da einfach eine größere Rolle bekommen, mehr Geld verdienen. Deswegen die Pro A, Daumen hoch, die wird immer stärker. In der BBL würde ich mir das ein bisschen anders wünschen. Und zu dem diesjährigen Team in Trier bin ich eigentlich sehr, sehr guter Dinge. Es spricht immer für einen Standort, für einen Trainer, wenn viele Leute bleiben. Und das macht erstmal, ich vermute, dass das, grundsätzlich gibt das im Team einen einfachen Start, wenn da schon so eine Grundbasis da ist, die sich alle kennen, die das System kennen. Davon erhoffe ich auch, dass es das mir und den anderen neuen Jungs einfacher macht, reinzufinden, zueinander zu finden. Ich denke auch, dass so früh der Kader feststand, spricht auch dafür, dass wirklich alle Leute wirklich auch hier sein wollen und sich frühzeitig entschieden haben und keiner jetzt irgendwie gewartet hat und dann gesagt hat, okay, dann komme ich halt doch nach Trier, sondern alle wollen hier sein. Und das ist immer schon mal wichtig, wenn alle wirklich sich so einem Projekt aus der eigenen Motivation heraus anschließen möchten. Ne? Und deswegen bin ich da sehr, sehr guter Dinge.
Du hast in deinem Fohlenclub die Rolle des Captains inne gehabt. Meinst du, du kannst eine ähnliche Rolle auch hier bei uns übernehmen?
Natürlich. Ich meine, ich habe mich nie verändert, um Kapitän zu sein. Ich habe mir nie gesagt, ich werde jetzt Kapitän und ändere irgendwas. Ich habe meine emotionalere Art schon mal angesprochen. In jüngeren Jahren konnte ich das vielleicht nicht ganz so gut kontrollieren und immer so richtig einsetzen. Ne? Aber ich denke, mit der so Reife, die im Leben dazukommt, lernt man auch damit besser umzugehen. Und in Hamburg war ich schon, wurde es immer emotionaler Leader genannt und bin da vorweggegangen. Und ich bin einfach, wie ich bin. Ich habe mir jetzt nie vorgenommen, ich werde jetzt Kapitän und deswegen muss ich jetzt das und das machen. Und ich habe vor, genau dasselbe hier zu bleiben. Das ist auch ein Grund, warum ich hier bin. Markus schätzt meine Erfahrung sehr. Und jetzt mit bald 31 Jahren habe ich die definitiv und ich werde einfach der sein, der ich bin. Und ob ich dann Kapitän werde oder nicht, das ist eigentlich dann nur für mich der Unterschied, ist, dass ich dann als Kapitän mehr mit Schiedsrichtern reden dürfte als sonst.
Hey, wunderbar. Wo siehst du deine spielerischen Stärken und Schwächen?
Ich denke, das ist beides dasselbe. Ich denke, ich kann sehr vieles gut. Ich denke, ich bin sehr vielseitig einsetzbar. Auf der anderen Seite ist es jetzt nicht so, dass ich ein Spezialist in einer Sache bin vielleicht. Ne? Ich denke, es ist auch immer mein Anspruch gewesen, an allen Fähigkeiten immer weiterzuarbeiten und immer besser zu werden. Aber genauso ist das dann auch meine Stärke, ne? Dass ich eben vieles gut kann und ja, da vielseitig einsetzbar bin. Du kannst mir jetzt nicht so, dass du sagst, oh, du bist 2,15 Meter, ich setze dich jetzt nur unten in den Korb und du machst nur da Hookshot links, rechts. Und dann kannst du mich auch an die Dreierlinie stellen, dann kann ich es auch fliegen lassen, wenn es sein muss. Ne? Von daher, denke ich, geht das Hand in Hand. Das ist sowohl meine Stärke als vielleicht auch ein bisschen meine Schwäche. Ne? Wenn man jetzt traditionell an die Position 5 denkt, dann fehlt vielleicht ein bisschen die Masse und die Physis dafür. Dafür bin ich halt vielleicht ein bisschen flinker auf den Beinen als der andere.
Inwiefern wirst du das Team der Kladier das auf und neben dem Feld bereichern?
Ich denke, angesprochen, gerade dadurch eben, ne? Auch aus den Gesprächen mit Marco hervorgegangen, dass diese Vielseitigkeit, ne, auch gerade
Bedingung für seinen Spielplan ist.
Genau, richtig. Und auch die Möglichkeit den anderen Jungs gibt, ne, wenn ich jetzt in Konstellation mit Austin oder mit Brody zusammenspiele, dass es denen die Möglichkeit gibt, zu ihren Vorteilen zu spielen, weil ich eben den Gegenpart dann dementsprechend ausfüllen kann. Und ich denke, da ist so ein bisschen, ja, einfach so ein bisschen der Schlüssel zu sein, dass die anderen Jungs so ihr volles Potenzial erreichen können. Ne?
Wunderbar.
Ich denke, sowohl mit mentaler Unterstützung, aber auch einfach durch meine Einsatzfähigkeit.
Jetzt kommen wir mal zu einer ganz speziellen Frage. Du hast in deiner Karriere schon unter mehreren Trainern gespielt. Welcher Trainer hat dich am meisten geprägt? Und welchem Trainer verdankst du am meisten oder bist du besonders dankbar? Du hast schon einige Namen ins Feld geschmissen.
Ja, ich muss auf jeden Fall Sascha nennen. Sascha und Schorsch in dem Jahr in Tübingen.
Schorsch Kemp?
Ja, genau. Ja, Sascha besonders für das, was er mir alles beigebracht hat. Sascha hat mich damals auch das erste Mal im Leben zu einem Kapitän gemacht, was mir sicherlich auch geholfen hat. Dann Schorsch Kemp, weil er mich halt eben hat spielen lassen, wie ich dachte, dass ich spielen kann. Und dann denke ich aber auch, muss ich ganz weit zurückgehen. Bevor ich nach Amerika ging, gab es Hans-Werner Schmidt in Göttingen. In der Regionalliga. Hans-Werner ist auch sehr alte Schule gewesen. Habe ich damals mit 18, 19, 20 nicht so ganz verstanden, immer was er da macht. Aber Retroperspektive, ein paar Jahre später, bin ich ihm sehr, sehr dankbar dafür, weil es einen doch mental sehr viel stärker gemacht hat und dann einen nicht so leicht aus der Ruhe bringen kann. Das gleiche gilt dann natürlich für Coach Cahoon, nochmal eine andere Nummer in Amerika, Basketball Hall of Fame Coach. Wirklich in den Linien, wenn es um Basketball geht, heftiger, wirklich krasser Typ, ne? Da gibt es sehr laut, sehr respektlos teilweise, aber es ist mental alles, ne? Es geht alles um mental stark sein. Und wenn du da mit Rudy Gay zum Beispiel, ein NBA-Spieler, der war im Sommer bei uns immer wieder da, der hat gesagt, wenn du einmal hier mit Coach Cahoon durch bist, gibt es danach nichts mehr, was dich mental brechen kann. Und sowas weiß ich dann sehr zu schätzen, ja.
Mittlerweile ist der Spielplan für die kommende Saison veröffentlicht worden. Gibt es Spiele, auf die du dich besonders freust? Oder haben die besondere Bedeutung? Oder welche haben besondere Bedeutung für dich?
2. Januar 2022.
Aha.
In Tübingen.
Okay, Tübingen. Ja, okay.
Das ist immer, ja. Das ist immer klar. Ne? Da freue ich mich natürlich drauf. Das ist ein Aufeinandertreffen mit den Jungs. Aber alles im Positiven. Ne? Kein böses Blut. Ich mag die alle, die Jungs sehr gerne. Auch ja. Coach Danny, super. Ja, das sind so die ich auf dem Schirm habe jetzt erstmal. Ne?
Mhm. Jetzt kommen wir mal zu eher persönlicheren Fragen. Du hast dich bei den Gladiators für die Nummer 8 entschieden. Mhm. Hat diese Nummer eine persönliche Bedeutung für dich?
Ja, klar. Mein Vater hat immer die 8 gehabt. Mhm. Und Kobe Bryant hat immer die 8 gehabt. Und so meine beiden
Was ergibt denn? Ne?
So, das ist eigentlich recht simpel und damit erklärt.
Ja. Wohl. Ja. Du hast viele Tattoos. Welches war dein letztes? Und haben die alle eine bestimmte Bedeutung für dich?
Witzig, dass sie auch das letzte anspielt. Ja. Ja, natürlich haben die alle eine Bedeutung. Ich bin kein Fan von Modetattoos. Irgendwie einfach so, weil irgendwas cool aussieht, sich das irgendwo hinzuklatschen. Alle meine Tattoos waren mindestens 1,5 Jahre irgendwie in meinem Kopf und sind dann so als Idee gewachsen. Und das letzte Tattoo, was ich habe, ist hier über den Knien. Mhm. Und es ist witzig, es sind tatsächlich die letzten beiden Zeilen von dem Invictus-Gedicht von Henley. Und als ich glaube, Invictus sagt den Trier-Leuten was.
Ja, denke ich auch.
Als ich meinen Termin hatte für diese Tattoos, oder dieses Tattoo an den Beinen, währenddem ich tätowiert wurde, hat Marco das allererste Mal probiert, mich anzurufen.
Und das ist ja cool.
Ich konnte nicht rangehen, weil ich halt gerade beim Tätowieren war. Und dann habe ich ihm danach habe ich gesagt, ich war gerade busy, ich habe morgen Zeit. Und dann haben wir telefoniert. Und ich hatte nur Invictus mal gehört, aber ich wusste nicht, dass das dieselbe Grundidee ist, Basis ist, nicht? Das wird Invictus hier wegen dem Römern und so, ne?
Ganz ja, genau.
Und dann haben wir nächsten Tag telefoniert und dann sage ich, weiß nicht, wo ich war, ne? Ich war mit Tätowierer und dann sagt ihr das Invictus-Gedicht von Henley was. Und dachte, ja, klar, natürlich. Und dann meinte ich, ja, so, das ist genau das gewesen.
Coole Sache.
Ja.
Hast du in deinem Trier zu Hause schon bestimmte Lieblingsorte gefunden, beziehungsweise Lieblingsrestaurant?
Nee, muss ich sagen, noch nicht. Ich bin ja erst seit Samstag hier jetzt.
Klar.
Ich war Samstagabend mit meinem Dad und seiner Frau, waren wir essen im Ratskeller. Das war lecker. Und am nächsten Tag waren wir direkt daneben frühstücken.
Du weißt, wem der Ratskeller gehört?
Deswegen waren wir da. Die Tochter von...
Es ist die Frau.
Die Frau ist sowas, ja genau. Deswegen, mein Vater wusste das noch. Ich weiß nicht mehr, wie er hieß, aber...
Von Alexander Belostek.
Genau, richtig. Deswegen sind wir dann noch da gelandet am Ende. Also wir hatten ein, zwei andere Restaurants angeguckt, die Andrea vorhin hatte, aber da war alles voll. Und dann sind wir zum Ratskeller, weil mein Vater das von früher eben noch wusste.
Mhm. Sind deine Eltern noch hier, Zwischenfrau?
Nee, sind nicht. Die waren nur, es war mein Vater und seine Frau und die waren Samstag auf Sonntag hier, haben mir geholfen. Sind
dann, also, okay.
Dann waren wir noch frühstücken direkt daneben, zum Roten Haus oder wie heißt es? Das ist direkt neben dem Ratskeller, direkt daneben ist... Es war ein Frühstücksort, keine Ahnung, da waren wir frühstücken.
Ah, ich weiß, ja.
Aber ich will mich noch nicht so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, dass das mein Lieblingsrestaurant ist.
Alles klar.
Dafür habe ich zu wenig probiert.
Alles klar. Deine stattliche Größe lässt mich vermuten, dass du so eine Kleidergröße zwischen 3 und 4 XL hast. Aber welche Schuhgröße hast du?
Ja, Kleidergröße 3 XL. Ich bin ja nicht der Breiteste, deswegen wird das immer schnell zu breit für mich. Ne? Aber die Länge muss natürlich, im Schuhgröße ist 49,5.
Das geht ja noch.
Richtig,
Um Gottes Himmels Willen, da bin ich für anderes gewohnt.
Ja, da habe ich Glück gehabt.
Gut, was sind deine größten Probleme, auf die du aufgrund deiner Größe im Alltag triffst?
Ja, lange Autofahrten und so Geschichten. Ne? Ich meine, so klar, Kopf einziehen, dann durch die Tür gehen, aber das kriege ich nicht mehr mit.
Da wird doch einiges passieren.
Ja, das kriege ich nicht mit, ne? Das ist ein Automatismus. So. Und,
ja, ne? Aber nicht in Trier. Pass mal auf, ich werde es dir zeigen. Also es gibt hier schon
kleinere Tür.
Schon Türchen, sag ich mal. Da muss ich mich halt ducken.
Okay, dann bin ich mal gespannt.
Dann wird es also ganz eng.
Da bin ich gespannt. Aber so, ja, so, und ich kann ja jetzt auch nicht in jeden Klamottenladen reingehen oder Schuhladen und mal eben einfach irgendwas kaufen, aber mittlerweile gibt es das Internet und da finde ich eigentlich alles, was ich brauche. Deswegen ist es wirklich so im Alltag, lange Autofahrten, wenn ich irgendwo bequem sitzen muss oder so.
Klar.
Das sind halt so die Dinge, aber nö. Eigentlich hat sich das alles so ganz gut eingependelt.
Sehr schön.
Wie
ich bin soweit durch. Dann danke ich dir für das Gespräch.
Nicht dafür, sehr gerne.
Und ich hoffe, dass wir den nächsten Mal Zeit kriegen. Dann gehen wir zusammen in mein Restaurant essen.
Sehr gerne.
Alles klar.
Okay, ich danke dir.